my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 17. Januar 2019. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ein Mädchentreff für Freiburg. Seit über 30 Jahren gibt es in Freiburg den Verein für feministische Mädchenarbeit, Tritta e.V., mit einem sehr breiten Angebot für alle zwischen 6 und 16, die sich als Mädchen verstehen. Jetzt hat Tritta e.V. im Doppelhaushalt 2019-2020 der Stadt Freiburg mehr Geld beantragt. Radio Dreieckland sprach mit Katrin von Tritta über ihre Arbeit, über die Notwendigkeit eines Mädchentreffs, aktuelle Debatten und über ihre Forderungen. 40 Jahre Brennelementefabrik Lingen sind genug. Zum Jahrestag der Inbetriebnahme ruft der BBU, Bundesverband Bürgerinitiative Umweltschutz, zum außerdem Inbetriebnehmen auf. Auch Stilllegung genannt. Lingen hat eine praktisch unbegrenzte Betriebserlaubnis. Unter anderem wird auch das AKW Fessenheim von Lingen aus beliefert. Da hilft alles nichts außer einem langen Atem. Ein Gespräch mit Udo Buchholz. Protest gegen Staatstrojaner in Baden-Württemberg. Gegen die geplante weitere Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg gingen am Samstag, den 12. Januar 2019 in Freiburg über 800 Personen auf die Straße. Sie protestierten damit gegen die Pläne des Landesinnenministers Strobel, die den niedrigschwelligen Einsatz des sogenannten Staatstrojaners, Bodycams auch in privaten Räumen, die Ausweitung der Schleierfahndung, erweiterte DNA-Untersuchungen und präventive Festnahmen vorsieht. Bisher war dieser drohende Eingriff in grundlegende Bürgerrechte in Baden-Württemberg weitgehend unbeachtet geblieben. Neben der im Dezember eingereichten Verfassungsbeschwerde stellt die Freiburger Demonstration damit den Beginn öffentlich sichtbarer Kritik an dem Gesetzesvorhaben dar. Wiedergegeben wird die Rede zum Verbot von Innenmedial links unten. Doch zunächst zu den Nachrichten. Tausende Behinderte von Kommunal- und Europawahl weiterhin ausgeschlossen. Die Landesbehindertenbeauftragte Stefanie Effner kritisiert, dass betreute behinderte Menschen im Südwesten aller Voraussicht nach nicht an den bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen teilnehmen können. Bund und Land haben die erforderlichen Wahlrechtsänderungen auf die lange Bank geschoben. Der Ausschluss verstößt laut Landesbehindertenbeauftragte Stefanie Effner eindeutig gegen die UN-Menschenrechtscharta. Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben bereits ihr Kommunalwahlrecht geändert. Die grün-schwarze Regierung im Südwesten wartet noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab, bevor sie eine Änderung des Kommunalwahlrechts vornimmt. Das Zeitfenster für eine Novelle des Wahlrechts werde immer enger. Um für den 5.900 betreuten Behinderten im Südwesten die Teilnahme an der Abstimmung am 26. Mai zu ermöglichen, müsse das Bundesverfassungsgericht schnell entscheiden. Für die entsprechende Verhandlung über eine Klage gegen den Wahlrechtsausschuss gibt es aber noch keinen Termin. Die Bundeswehr ist wieder da. Eine wachsende Bundeswehr braucht Platz, so der Titel einer Pressemitteilung vom Dienstag des Bundesverteidigungsministeriums. Nach nunmehr 25 Jahren der Schrumpfung ist die Bundeswehr dabei, versprochene Stilllegungen von Liegenschaften wieder einzukassieren bzw. sich neue Flächen anzueignen. Die Rede ist von 8 betroffenen Einrichtungen. Altheim, Hartheim, Hochfeld, Baden-Württemberg, Lorup, Niedersachsen, Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Kriegsfeld, Rheinland-Pfalz, Bargum und Ladelund, Schleswig-Holstein. Die Umsetzung erfolgt laut Plan sukzessive im Zeitraum 2020 bis 2031. Rund 600 neue Dienstposten und Investitionen von rund 200 Millionen Euro sind vorgesehen. Bundesweiter Razzia gegen Ku-Klux-Klan-Gruppierung. Nach Angaben des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwochmorgen 12 Wohnprojekte in Deutschland im Zusammenhang mit einer faschistischen Organisation. 17 Beschuldigte stehen im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung mit dem Namen National Socialist Knight of Ku Klux Klan Deutschland gebildet zu haben. In Baden-Württemberg wurden zwei Objekte in Rastatt durchsucht, sowie eines im Rems-Murr-Kreis. Der Landkreis ist für seine aktive rechte Szene bekannt. Bei den Durchsuchungen wurden Waffen und Mitgliederlisten sichergestellt. Die Anzahl der Beschuldigten hat sich inzwischen auf 40 ausgeweitet. Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Kosovo. An diesem Donnerstag, den 17. Januar, fand erneut eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg statt. Wie dieser Abschiebungsalltag aussieht, zeigt das Beispiel einer kosovarischen Familie aus Stuttgart, von dem der baden-württembergische Flüchtlingsrat berichtet. Hier wurde am heutigen Donnerstag eine Familie mit 6 jungen Kindern auseinandergerissen. Ein Kind der Familie bekam einen Fieberschub, sodass ein Krankenwagen kommen musste. Daraufhin wurde der Familienvater allein abgeschoben und musste die Frau mit 6 Kindern zurücklassen. So sieht der Schutz von Ehe und Familie unter Grün-Schwarz in Baden-Württemberg aus. Insgesamt wurden 18 Personen in Kosovo abgeschoben. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe sollten ursprünglich 66 Personen verfrachtet werden. Auch 4 Personen aus Freiburg waren von der Abschiebung betroffen. Ein Betroffener war zuvor im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert. 3 lebten in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Unter den Abgeschobenen waren 4 Kinder bis 14 Jahren. 6 gehörten laut Regierungspräsidium Karlsruhe der Minderheit der Roma an. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Balkan findet laut Aktion Bleiberecht am Mittwoch, den 23. Januar statt. Der Flug nach Serbien und Mazedonien soll um 11.30 Uhr vom Baden-Airpark starten.
Einer unserer Kernstücke ist Vendo, Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und junge Frauen. Und daneben machen wir auch noch sehr viele verschiedene Bildungsangebote im Bereich Medienpädagogik, kreatives, handwerkliches, Erlebnis-Naturpädagogik, also ja, Kanufahren gehört dazu. Jetzt im November hatte ich ein Angebot gemacht, da konnten Mädchen Lampen selber bauen. Wir haben auch Mädchengruppen, also ein sehr breites Spektrum.
Und ihr seid auch sehr gut besucht und es werden immer mehr, die kommen. Und deswegen habt ihr konkret in Freiburg im Doppelhaushalt 2019 und 2020 mehr Geld beantragt. Und zwar einmal, weil eben immer mehr Mädchen kommen. Und zum anderen wollt ihr ein Mädchentreff in Freiburg. Fangen wir mit dem Mädchentreff an.
Ja, genau. Also unsere Kursangebote sind gut besucht und die sind auch wichtig. Und ja, aber es braucht einfach eine Ergänzung durch eine eher offene Arbeit, weil wir dadurch einfach nochmal andere Zielgruppen erreichen könnten. Wir arbeiten ja mit einem Konzept antidiskriminierender Mädchenarbeit. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch unsere Kosten für die Kursangebote angepasst, um eben auch die Angebote erschwinglich zu machen für Mädchen, die aus Haushalten kommen, wo nicht so viel Geld da ist. Und ein offener Mädchentreff würde da einfach nochmal mehr ermöglichen in diese Richtung. Und dieses mit dem Anmelden für Kursangebote, das ist für manche auch eine Hürde. Es wäre einfach leichter zugänglich. Und so ein Raum, in dem nur Mädchen oder in unserem Fall Mädchen unterstrich sind, ermöglicht einfach nochmal andere Dinge auszuprobieren.
Erklärst du nochmal den Unterstrich?
Also der Unterstrich heißt, dass bei uns alle Mädchen willkommen sind, die sich momentan oder überhaupt als Mädchen verstehen. Das heißt, wir haben kein Geschlechterverständnis von Geschlechter sind Natur gegeben, sondern sie werden sozial hergestellt oder angeeignet. Und dementsprechend überlassen wir die Definition den Jugendlichen oder Kindern in dem Fall selbst.
Was hat sich denn verändert seit vor 2 Jahren, als ihr auch schon mal Anträge gestellt habt, dass ihr jetzt mit dieser Forderung nach einem Mädchentreff rauskommt?
Naja, was hat sich verändert? Also insgesamt sind unsere Teilnehmerinnenzahlen bei den Angeboten haben sich einfach mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Und wir haben den Eindruck, dass da einfach ein großer Bedarf da ist. Und ich denke, es hat sich auch verändert, dass unser Blick sich nochmal erweitert hat, dadurch, dass wir so einen, ja, eben einen antidiskriminierenden Ansatz haben. Das heißt, dass wir intersektional betrachten, mit was sind die Mädchen konfrontiert, gibt es da Überschneidungen von Diskriminierungserfahrungen etc.
Kannst du mal die Schnittpunkte erläutern?
Ja, also zum Beispiel gibt es sehr viele Mädchen, die bei unseren Angeboten Angeboten teilnehmen, die von Rassismus und Sexismus betroffen sind oder eben dann dem Zusammenwirken dieser beiden Ebenen. Und ja, dementsprechend ist es einfach wichtig, dafür sensibel zu sein und entsprechende Angebote zu schaffen.
Und habt ihr schon Resonanzen auf diese Forderung nach einem Mädchentreff? Wie kommt das an?
Unterschiedlich. Also finde ich schwierig, das jetzt so per se zu sagen, ob wir da jetzt eine gute Chance haben oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall, wir haben das ja in diesen Beteiligungshaushalt eingetragen als Vorschlag. Und da gibt es verschiedene Kommentare von Müttern vor allem auch, die schreiben, dass ihren Mädchen oder ihren Töchtern die Angebote gut gefallen, dass sie es eine wichtige Arbeit finden und es ist natürlich sehr unterstützend für uns.
Aber Freiburg ist da ja schon, wenn wir das mal politisch betrachten, was ein Mädchentreff angeht, sehr hinten dran. Ja, da gibt es ja Städte, die das schon seit vielen Jahren haben.
Genau, deshalb würde ich auch sagen, ja, es liegt gar nicht daran, was sich verändert hat, dass wir jetzt damit rangehen, sondern einfach auch, weil wir sehen, es ist total wichtig, dass Freiburg endlich auch ein Mädchentreff hat.
Und habt ihr schon was Konkretes von der Örtlichkeit?
Nein, noch nicht. Was wir aber wollen, ist, dass es ein stadtweiter Mädchentreff wird, also kein stadtteilbezogener, weil einfach auch verschiedene Studien ergeben haben, dass Jugendliche und eben auch Mädchen sehr weite Wege auf sich nehmen, um die Angebote nutzen zu können, die für sie richtig sind. Und dementsprechend wäre das für uns auch das passende Angebot, zu sagen, wir machen einen Mädchentreff, der sich nicht auf einen Stadtteil ausrichtet, sondern auf die ganze Stadt.
Ihr beantragt dann auch noch eine halbe Stelle mehr? Und für welche Bereiche ist die oder warum braucht ihr die?
Das wiederum hat mit den steigenden Teilnehmerinnenzahlen zu tun. Wir haben einfach seit 20 Jahren zwei halbe Stellen. Unsere Teilnehmerinnenzahlen haben sich aber allein in den letzten 10 Jahren verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Und es ist einfach nicht mehr leistbar. Also wir können das Angebot, wie wir es so haben, nicht halten mit den zwei halbe.
Und sag mal, die Sexismusdebatte, die gesellschaftliche oder MeToo-Debatte, hat das auch Auswirkungen oder wie siehst du den Zusammenhang, dass ihr jetzt mehr Mädchen oder dass mehr junge Frauen Mädchen kommen? Gibt es einen Zusammenhang?
Also ich denke, es gibt öffentliche oder mediale Debatten, die haben einen Einfluss darauf, wie viele Mädchen bei uns teilnehmen. Aber ich denke, es ist nicht das Einzige. Also ich denke, es sind eher lokale Debatten. Also klar, teilweise auch die mediale Aufarbeitung von Fällen in Freiburg, die einen Einfluss darauf haben, wie viele Mädchen bei uns Selbstverteidigungskurse wahrnehmen wollen. Aber andererseits gibt es auch einfach Debatten, die für Mädchen interessant sind in Freiburg, wie zum Beispiel die Debatte um das Loretto-Bad, wo irgendwann mal in Frage stand, ob Mädchen auch weiterhin das Damenbad benutzen können, was für manche Mädchen einfach sehr relevant ist. Vor allem für Mädchen, die Rassismuserfahrungen machen zum Beispiel, ist es ein wichtiger Ort. Und das sind dann eher die Debatten, die auch für die Mädchen selber spannend sind. Wobei ich den Eindruck habe, dass Feminismus an sich einfach der Begriff schon und aber auch der Inhalt wieder angesehener geworden ist, dass sich da einfach so ein, im positiven Sinne, dass es da einen Trend gibt und da denke ich, dass davon auch was bei den Mädchen ankommt. Also ich hatte in einem Angebot letztes Jahr ein Mädchen, die war 13 oder 14, die dann meinte, sie würde sich schon als Feministin bezeichnen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Also da gibt es ja durchaus schon Parallelen zu den Debatten, aber so per se würde ich es jetzt nicht verallgemeinern.
Ja, und bei den lokalen Debatten meinst du wahrscheinlich auch die Frauenmorde, die es in Freiburg gegeben hat, oder?
Genau, ja. Das meinte ich mit den Vorfällen und dieser Massenvergewaltigung, ja.
Das wird dann auch an euch reingetragen oder das diskutieren dann auch die Mädchen mit euch oder das ist auch einfach Thema?
Ja, manchmal kommt es auf. Also manchmal kommen Themen auf und dann sprechen wir da auch drüber. Aber ich denke, vor allem ist es sichtbar an Teilnehmerinnenzahlen in Selbstverteidigungskursen.
Mit euren Beantragungen bei der Stadt ist es ja auch möglich, euch zu unterstützen. Kannst du das mal knapp zusammenfassen, wie eine euch unterstützen kann?
Ja, also was uns hilft ist, wenn sich welche anmelden auf mitmachen.freiburg.de. Da findet sich unser Vorschlag einfach nach dritter Suche. Und dann erscheint der und uns helfen Likes oder Kommentare. Und der ist noch bis zum 27.01. offen.
Die Brennelementefabrik Lingen, die hat mit 40 Jahren Laufzeit ihre Altersgrenze erreicht. Und da gibt es immer mehr Probleme. Unter anderem ist Lingen auch verantwortlich für die Pannenreaktoren, wie zum Beispiel Tirange, Döhl in Belgien oder Fessenheim. In Frankreich. Das will ich fast hier als Freiburger nicht Frankreich bezeichnen, sondern das ist geradezu in unserer Nachbarschaft. Und ich bin jetzt verbunden mit Udo Buchholz vom BBU, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Euch gibt es ja schon 45 Jahre.
Uns gibt es schon länger als diese Anlage, das ist richtig.
Aber ihr wollt nicht, dass diese Anlage euch irgendwie einholt.
Nee. Die Anlage ging ja in Lingen am 19. Januar 1979 in Betrieb und das ist auch der Anlass jetzt für die Demonstration, die am kommenden Samstag in Lingen stattfinden wird. Und da ruft natürlich auch der BBU zur Teilnahme auf.
Konkret habt ihr aber auch hier einen Vorfall gehabt, das ist nicht ihr, sondern Lingen, die Brennelementefabrik, im Dezember vergangenen Jahres. Was ist denn da passiert?
Das ist so im Detail eigentlich noch gar nicht richtig bekannt. Hintergrund ist, dass am Nikolaustag im Dezember, am 6. Dezember, in den Abendstunden plötzlich die Nachricht durchging, dass es einen Brand in der Anlage gibt. Die ist ja ein Stück vor den Stadttoren im Wald gelegen irgendwo. Und dann hieß es, dass 150 Feuerwehrleute im Einsatz wären, sowohl als aus Lingen selber, als auch aus der Umgebung, aus dem Landkreis Emsland, aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim. Also ist scheinbar alles zusammengezogen worden, was möglich war in der kurzen Zeit. Erstaunlicherweise hieß es gleichzeitig, es gäbe nur einen kleinen Brand von 40 mal 40 Zentimeter. Das schien irgendwie alles nicht zusammenzupassen, weil da hätte man gedacht, da nimmt doch einfach ein Mitarbeiter einen Feuerlöscher und gut ist dann. Es war auch jetzt kein Brand im Produktionsbereich, sondern mehr im Laborbereich. Der Brand ist dann zum Glück auch relativ schnell unter Kontrolle gebracht worden. Trotzdem hat es hier riesen Aufregung gegeben. Es gab Presseberichte, wo dann ein Feuerwehrmann sagte, es wäre durchaus sehr mulmig gewesen, da, was man verstehen kann. Hinterher wurde dann festgestellt oder bekannt gegeben, dass wohl der Brand in einem Bereich ausgebrochen war, wo uranhaltige Flüssigkeit in einem Verdampfer gewesen ist und da hat es dann wohl irgendwie aus welchen Gründen auch immer Feuer gegeben. Das Uranmaterial scheint irgendwie auch in der Raumluft dann verdampft worden zu sein oder hat sich irgendwie verbreitet im ganzen Laborbereich, auch durch Löschwasser bedingt. Es konnte dann auch gar nicht genau ermittelt werden, wo dieses Uran verblieben ist. Und das war jetzt auch der Anlass, warum jetzt der Arbeitskreis Umwelt Schüttorf, eine Bürgerinitiative in der Nähe von Lingen, einen umfangreichen Fragenkatalog an den niedersächsischen Umweltminister Lies eingereicht hat. Das wurde vor ein paar Tagen eingereicht, um da mal mehr Details zu erfahren. Was ist eigentlich passiert? Wie viel Uran wurde freigesetzt? Welche Radioaktivität wurde eventuell gemessen? Von wem wurde gemessen? Da gibt es eine ganze Menge offener Fragen. Es sind auch nach dem Brand dann, ich glaube, 2 Strafanzeigen erstattet worden, um einfach mal die ganzen Sachen zu erleuchten und rauszukriegen, was ist da passiert. Es gab kurz nach dem Vorfall eine Mahnwache in Lingen, die dann schnell den Charakter einer Demonstration angenommen hat. Da waren dann über 100 Leute beteiligt. Und es ist dann zeitgleich überlegt worden, für den 19., also jetzt am Samstag, dem Jahrestag der Inbetriebnahme der Anlage, ja, regional zu einer größeren Demo aufzurufen. Und wir hoffen, dass da der Zulauf noch größer wird als bei der Demo im Dezember.
Ich habe noch ein paar Fragen, und zwar zur Brennelementefabrik. Die Feuerwehr musste ja da irgendwie löschen. Ist denn die Feuerwehr speziell geschult, beziehungsweise gibt es da Übungen? Du hast vorhin gerade gesagt, dass der Feuerwehrmann gemeint hätte, er hätte ein mulmiges Gefühl gehabt. Wenn ich an Uran rangehe, dann habe ich überhaupt kein Gefühl, sondern da ist irgendwie, ja, ich merke die Strahlung nicht.
Gut, also dieses mulmige Gefühl war eher psychischer Art, also nicht, dass er jetzt eine konkrete Auswirkung gespürt hat, aber klar, wenn man jetzt so einem Einsatz zu tun hat, man muss zu einer Atomanlage fahren, weiß nicht genau, was erwartet einen jetzt da. Da ist schon verständlich, dass es da einem mulmig wird. Inwieweit jetzt die einzelnen Feuerwehrleute auf solche Einsätze vorbereitet sind, kann ich nicht sagen. Es gibt natürlich auch eine Werksfeuerwehr von der Anlage. Aber ich denke mal, ein großer Teil der 150 Einsatzkräfte, das sind wahrscheinlich freiwillige Feuerwehrleute, die machen einen super Job in anderen Bereichen. Ich habe da große Hochachtung vor der Feuerwehr in jedem Ort. Aber das ist ein Bereich, du sagst schon, man sieht die Gefahr an sich, man spürt die Gefahr eigentlich nicht, es strahlt vielleicht vor sich hin. Denke ich auch, selbst mit der besten Ausbildung, jeder Störfall in dem Bereich wird anders sein, sodass man da ja schon nicht genau sagen kann, was erwartet mich jetzt da vor Ort.
Ja, irgendjemand muss den Job machen, wenn dann tatsächlich was brennt, um da eben noch Schlimmeres zu verhindern. Ich mache mal einen ganz großen Sprung. Tschernobyl, da haben auch Leute hinterher aufräumen müssen. Die hatten auch keine Ahnung, auf was sie sich da eingelassen haben. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Aber hier in dem Fall hast du gerade eben gesagt, müssen das oder machen das höchstwahrscheinlich freiwillige Feuerwehrmänner, die unter Umständen da gar nicht so richtig eingewiesen sind, was da eben in der Brennelementefabrik so vor sich geht oder vor sich gehen kann. Oder irre ich mich jetzt da? Ist da irgendwie noch mehr dahinter?
Wie gesagt, wir versuchen jetzt durch diesen Fragenkatalog da weiteres Licht in die ganze Geschichte reinzubringen, um zu erfahren, was ist wirklich vorgefallen, wie konnte der Brand entstehen, was hat alles wirklich gebrannt. Wir haben auch die Informationen bekommen, dass dieser Uranbehälter auf einer Kunststoffplatte gestanden haben soll, also auf einer brennbaren Materialie, was eigentlich in so einem Labor wahrscheinlich gar nicht zulässig sein dürfte. Also da wird noch einiges zu klären sein. Klar, der Vergleich mit Tschernobyl ist auf der einen Seite naheliegend, auf der anderen Seite natürlich auch nicht ganz vergleichbar. Es ist schon trotz aller Sachen ein relativ kleinerer Vorfall gewesen, das wollen wir gar nicht hochbauschen. Trotzdem war es ein Vorfall, der so hätte gar nicht passieren dürfen. Und wenn man sieht, dass in diesen 40 Jahren des Betriebs der Anlage immer wieder neue Störfälle eingetreten sind, insgesamt rund 150 sind dokumentiert, auch durch die niedersächsische Aufsichtsbehörde, da kommen wir zum Schluss, diese Anlage ist längst überfällig, eigentlich hätte die gar nicht in Betrieb gehen dürfen, aber jetzt mit 40 Jahren hat die scheinbar wirklich einen Zeitraum erreicht, wo da Materialermüdung eintritt, wo da vielleicht auch Nachlässigkeit eintritt und das im Zusammenspiel führt zu der Forderung, die Anlage stillzulegen. Und gleichzeitig muss man eben sagen, du hast es auch erwähnt, dass von Lingen aus zahlreiche Atomkraftwerke in Europa, vielleicht auch in der Übersee, beliefert werden mit Nuklearbrennstoff, mit frischen Brennelementen. Wir haben die Situation in der Bundesrepublik, dass ja bis 2022 die letzten AKWs hier stillgelegt werden sollen. Dauert auch noch zu lange, aber da ist ein Zeitpunkt erkennbar, wann Schluss sein soll. Für diese Brennelementefabrik gibt es überhaupt kein Enddatum. Das heißt, selbst wenn hier bei uns die letzten AKW stillgelegt sein sollten, darf in Lingen noch weiter produziert werden für alle Welt. Und das ist ein Zustand, der einmal dem Geist des Atomausstiegs bei uns widerspricht. Und auch insgesamt ist es nicht vertretbar, dass hier in Lingen Kernmaterial produziert wird, mit dem anderswo dann weiter Atommüll produziert wird in den AKW. Und für diesen Atommüll gibt es ja bekanntlich auch wiederum kein Endlager, keine Entsorgungskonzepte. Und insofern, die ganze Anlage muss hier gestoppt werden.
Am 19. Januar protestiert ihr. Kannst du mal kurz die Daten durchgeben?
Ja, die Auftaktkundgebung findet um 13 Uhr am Bahnhof in Lingen statt, ist insofern auch gut erreichbar. Es wird dann einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben und einen Abschluss beim Rathaus mit der Abschlusskundgebung. Es sind örtliche Gruppen, die zur Teilnahme aufrufen. Es sind inzwischen mehrere überregionale Verbände auch. BBU ist genannt worden. Aber auch Robin Wood und die atomkritische Ärzteverbindung IPPNW ruft auch zur Teilnahme auf. Auch aus den Niederlanden, also die Anlage ist ja auch im Grenzgebiet, kann man sagen, wird Unterstützung kommen. Das wird ein bunter, kreativer Protest werden und das ist nicht die erste Aktion und es wird auch nicht die letzte sein. Wir werden weiter am Ball bleiben. Es gibt die Lingen-Resolution, in der mittlerweile 350 Gruppen fordern, dass die Anlage stillgelegt wird und auch gleichzeitig wird gefordert, dass das AKW Lingen 2, das ja auch immer noch im Betrieb ist, dass es auch sofort stillgelegt werden soll. Auch das bedroht die Bevölkerung, auch da gibt es ständig Störfälle. Also in Lingen ist einiges an Atomballungen da und ja, der Protest wird entsprechend alle Anlagen berücksichtigen, die da vor Ort sind.
Ich danke mal Udo Buchholz vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz für die Informationen am Samstag. Demonstration, Anti-Atomkraft-Demonstration in Lingen. Merci.
Vor 1,5 Jahren hat das CDU-Bundesinnenministerium das autonome Medienportal links unten in die media.org verboten. Noch immer hat dieser Akt der Zensur schwerwiegende Konsequenzen für systemkritische Organisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Während die Regierung weiterhin linke Medienpolitik zensieren, droht mit den neuen Polizeigesetzen ein weiterer massiver Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Die drohende Einführung der Trojaner, der Online-Durchsuchung und weiterer Überwachungsmaßnahmen drohen Freiheitsrechte im Allgemeinen, doch besonders gerät kritische Öffentlichkeit und eine linke Bewegung, die Fakten hinterfragt, Betroffene zu Wort kommen lässt und unvoreingenommen debattieren kann, unter Druck. Die Konstruktion eines Vereins im Zusammenhang mit links unten und das Erspinnen eines Vereinsheims in Freiburg, nämlich die KTS, wird uns noch weiter beschäftigen. Das neue Innenministerium nutzt seine Kreativität gegen revolutionäre Organisationen auch weiterhin. So brachte de Maizières Nachfolger Seehofer vor kurzem ein Verbot der Solidaritätsorganisation Rote Hilfe ins Gespräch und tatsächlich auch ein Verein ins Gespräch. Dazu gibt es später einen Redebeitrag der Roten Hilfe Ortsgruppe Freiburg. Wir verlesen nun vorerst einen Beitrag von Betroffenen im Verbotsverfahren von links unten zur Notwendigkeit linker Medien. Um die Bedeutung der Zensur des linksradikalen Nachrichtenportals links unten in die Medien zu verstehen, ist es sinnvoll zu reflektieren, warum wir eigene Medien brauchen. Schon die Frage, warum wir überhaupt Medien nutzen, ist nicht einfach zu beantworten. In den meisten analogen Medien liegt eine Trennung zwischen Produzieren und Konsumieren von Inhalten zugrunde. Das sind klassische Einwegmedien. Auch die meisten digitalen Medien, die aus analogen hervorgegangen sind, reproduzieren diese Trennung. Diese klassischen Medien erfüllen zwar ein Informationsbedürfnis und Investigativmedien können ein wichtiges Gegengewicht zu Machtstrukturen darstellen, aber sie sind von der Struktur her elitär. Die Beteiligungsmöglichkeiten an der Inhaltsproduktion sind gering und im Kapitalismus zudem häufig an journalistische Berufe gekoppelt, zumindest wenn die Medien eine nennenswerte Reichweite haben. Ohne Frage gab es auch in der analogen Zeit linksradikale und solidarische Medien und einige dieser Zeitungen und Radios waren sogar Massenmedien. Aber es waren für die allermeisten Linken keine eigenen Medien im Sinne selbstgemachter Medien, denn die Inhalte wurden von anderen Linken erstellt. Demgegenüber stehen die digitalen neuen Medien, zu denen in die Media links unten zählte. Ihnen liegt eine so einfache Beteiligungsmöglichkeit zugrunde, dass sie die Aufhebung der Trennung ermöglichen zwischen denen, die Inhalte produzieren und denen, die sie konsumieren. Für die Vorbereitung dieses Open-Posting-Prinzips hatte das weltweite Indymedia-Netzwerk, von dem links unten ein Knoten war, eine wesentliche Bedeutung. Durch Open-Posting haben Medien zum ersten Mal in der Geschichte das Potenzial, eigene Medien zu sein. Durch das Internet können sie sogar zu eigenen Massenmedien werden. Zur Verbreitung eigener Inhalte werden vielfach niedrigschwellige Blogs oder technisch etwas anspruchsvollere eigene Websites genutzt, allerdings meist als Individual- oder Gruppenplattform ohne Open Posting und mit geringer Reichweite. Zwar könnten auch über Kommentarspalten eines klassischen Mediums, wenn diese nach dem Open Posting-Prinzip betrieben werden würden, eigene Inhalte weit verbreitet werden. Gleiches könnte grundsätzlich für das Prinzip des Bürgerjournalismus gelten, mit dem klassische Medien eine Beteiligung von ganz normalen Menschen in Anführungsstrichen erreichen wollen, deren einziges Entgelt zumeist eine namentliche Erwähnung ist. Aber die Erfahrung zeigt, dass je nach Blatt Verstöße gegen die Redaktionslinien, die Staatsräson oder spätestens Strafgesetze mit Zensur geahndet werden. Die benötigte technische Infrastruktur, ihre technische und inhaltliche Verwaltung und die dafür notwendigen IT-Kenntnisse sind die Basis eines jeden Massenmediums im Internet. Sobald revolutionäre Inhalte im Internet reale Veränderungen bewirken, steigt die Gefahr reaktionärer Angriffe auf diese Basis. Im Falle eigener Medien kann zwar der Schutz der Infrastruktur, ihre technische Verwaltung und bis zu einem gewissen Grad auch die notwendigen IT-Kenntnisse mit der Unterstützung durch internationale, radikale Technikkollektive dezentralisiert und zumindest im Angriff staatlicher Stellen weitestgehend entzogen werden.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 17. Januar 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg durch Konrad. Musik.
in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.